Ich wünsche euch einen schönen guten Morgen und grüße euch im Namen Jesus zu dem Wort Gottes heute Morgen in der Predigt. Und wie Matthias das ja schon angekündigt hat, schauen wir heute in das Gleichnis von den verlorenen Töchtern. Ach nein, die verlorenen Söhne. Aber die Töchter sind natürlich auch gemeint. Die gibt es nämlich auch, aber wir wissen ja, wie die Bibel so vom Sprachgebrauch her operiert, nämlich dass sie eher das generische Geschlecht in den Vordergrund stellt. Deswegen heißt das der verlorene Sohn, und ich habe es gleich mal in Erweiterung, das wird sich dann im Lauf der Predigt entfalten, es sind die verlorenen Söhne aus Lukas Kapitel 15. Es ist ja bei jeder Textpassage oder wenn wir uns mit einem Bibeltext beschäftigen, immer wichtig zu sehen, wer spricht, was sagt er, zu wem spricht er. Und das hilft uns dann auch, einen Text einzuordnen. Ist das jetzt ein Text, der zum Beispiel eher für das Volk Israel, für die Juden niedergelegt ist, oder der eher für Christen ausgelegt ist, so wie im Neuen Testament, die vielen Briefe an die unterschiedlichen Gemeinden. Und wir wollen mal sehen hier bei dem Gleichnis von verlorenen Sohn in Lukas Kapitel 15, was da vorher geschieht. Da heißt es am Anfang des Kapitels, es nahten sich aber zu ihm, zu Jesus, alle Zöllner und Sünder, ihn zu hören. So, es kamen natürlich nicht alle auf einmal, sondern das ist eine fortgesetzte Handlung, heißt es da in der Fußnote. Also das heißt, das war etwas, was beständig im Leben und im Dienst von Jesus geschah, dass sich ihm alle Zöllner und Sünder nahten, ihn zu hören. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten murrten und sprachen, dieser nimmt Sünder auf und isst mit ihnen. Er sprach aber zu ihnen dieses Gleichnis und sagte, welcher Mensch unter euch, der 100 Schafe hat? Und dann kommt das Gleichnis vom verlorenen Schaf. So, das geht diesem Gleichnis vom verlorenen Sohn voraus. Erst kommt das Gleichnis vom verlorenen Schaf, dann das Gleichnis von der verlorenen Silbermünze und dann das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Diese drei Gleichnisse müsste man normalerweise in einem Stück predigen und lehren. Dafür haben wir aber die Zeit nicht heute Morgen im Gottesdienst, weil wir hier doch etwas tiefer reinschauen wollen. So, deshalb nur das Gleichnis vom verlorenen Sohn. So, was war also die Haltung? Wer spricht da? Die Pharisäer und Schriftgelehrten, sie greifen Jesus an, weil er mit Sündern ist. Das war für sie ein unstatthaftes Verhalten. Das passt nicht mit dem Gott Israels zusammen, also zumindest nicht mit ihrer Vorstellung vom Gott Israels, der doch was ganz anderes erwartet von seinen Nachfolgern. Eben, dass man sich fernhält von Sündern, fernhält von Zöllnern und sich eben ja eher im Umfeld von frommen Menschen bewegt und dergleichen mehr. Und Jesus sah, das war ja nicht das erste Mal, dass die Pharisäer und Schriftgelehrten gegen Jesus gemurrt haben, auch wenn er Menschen geheilt hat am Sabbat, wurde gemurrt, auch wenn er gepredigt hat an anderen Stellen, wurde gemurrt und gab es was auszusetzen an seinen Predigten. Und Jesus hat es aber hier an dieser Stelle für notwendig befunden, weil er gemerkt hat, die Vorstellung, die diese Pharisäer und Schriftgelehrten von Gott haben, geht völlig in die Irre. Und deswegen geht natürlich auch ihr Leben völlig in die Irre. Auch ihre Frömmigkeit geht in die Irre. Das heißt, fromme Menschen mit guten Absichten, die in die Irre gehen. Und sie greifen jetzt Jesus hier an, weil er mit Sündern und Zöllnern ist. Und dann bringt er dieses Gleichnis und macht sie aufmerksam auf darauf, wie Gott der Vater wirklich ist. Und da möchte ich euch heute Morgen mit hineinnehmen beim Gleichnis vom verlorenen Sohn. Es war also ein Mensch, der hatte zwei Söhne. Und ich glaube, wir alle kennen ja diese Schriftstelle, aber ich lese es dann gleich nochmal vor. Aber hier eine kurze Zusammenfassung. Beide Söhne zeigten eine Distanz zum Vater. Der verlorene Sohn, der in die Ferne geht und dann später zurückkehrt, sowie auch der ältere Sohn, der sehr unglücklich ist darüber, dass der jüngere Bruder wieder zurückkommt. Beide Söhne haben eine Distanz zum Vater. Sie haben sehr unterschiedliche Vorstellungen von einem glücklichen Leben. Ich weiß ja nicht, was du für eine Vorstellung von einem glücklichen Leben hast. Der Vater erlaubte beiden, ihren Vorstellungen zu folgen. Und dann ist die Frage, haben sie gefunden, was sie gesucht haben? Haben sie nicht, kann man schon mal sagen. Ich hoffe, dass du gefunden hast bislang, was du gesucht hast. Wenn nicht, dann ist diese Predigt heute Morgen auf jeden Fall für dich. Der Vater lässt beide ein in sein Haus und natürlich auch dich. So, wir lesen mal das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Er sprach aber, ein Mensch hatte zwei Söhne und der jüngere von ihnen sprach zu dem Vater, Vater, gib mir den Teil des Vermögens, der mir zufällt, und er teilte ihnen die Habe. Also das wollen wir schon mal festhalten. Jeder der beiden Söhne hat seinen Teil erhalten in diesem Augenblick. Er teilte ihnen die Habe. Nach nicht vielen Tagen brachte der jüngere Sohn alles zusammen, also was er an Besitztümern erhalten hat, hat er wohl zu Münze gemacht, so damit er leichter sich bewegen konnte, leichter reisen konnte und reiste weg in ein fernes Land und dort vergeudete er sein Vermögen, indem er verschwenderisch lebte. Als er aber alles verzehrt hatte, kam eine gewaltige Hungersnot über jenes Land und er selbst fing an, Mangel zu leiden. Und er ging hin und hängte sich an einen der Bürger jenes Landes, der schickte ihn auf seine Äcker, Schweine zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Schweine fraßen, und niemand gab sie ihm. Als er aber zu sich kam, sprach er, wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Überfluss an Brot, ich aber komme hier um vor Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und will zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Also welche Zielvorstellung der jüngere Sohn hatte vom Leben, zeigt sich ja sofort in seinem Handeln. Er erhält sein Erbe, macht das Ganze zu Geld und macht sich dann auf in die ersehnte Freiheit, wo er niemandem Rechenschaft schuldig ist. Also das beim Vater, das war ihm alles wohl irgendwie zu kompliziert und zu anstrengend. Und er lebte dann weg vom Vater das Leben, das er als erstrebenswert erdacht hatte. Und dann geht die Geschichte ja weiter. Er kehrt also um zum Vater, er kommt zu sich und so will er zum Vater reden. Ich komme nochmal zurück hier, ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen, will zu ihm sagen, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Das will er sagen. Mit dieser Entscheidung macht er sich auf den Weg. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen, mach mich wie einen deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und wurde innerlich bewegt und lief hin, fiel ihn um seinen Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Das war das, was er sich vorgenommen hatte. Und er wusste auch, er kannte ja auch seinen Vater. Und es kann gut sein, dass er sich diese Worte nur zurechtgelegt hatte, weil er wusste, dass er mit diesen Worten, Vater, ich habe gesündigt gegen dich und gegen den Himmel, dass er damit seinen Vater gnädig stimmen wollte. Und dann hatte er noch diese elegante Fluchttür, die er sich gebaut hatte. Nämlich, mach mich wie einen deiner Tagelöhner. Das war ein eleganter Ausweg. Denn wenn er Tagelöhner war, dann musste er nicht in der Nähe seines Vaters sein. Er bekam seinen Sold am Ende des Tages, So, er hatte sein Auskommen, er hatte Brot auf dem Tisch, da war alles da, er war versorgt, auf jeden Fall wesentlich besser dran als augenblicklich in dieser Situation der Hungersnot. Und er musste sich nicht mit den Vorwürfen des Vaters auseinandersetzen, da war eine schöne Distanz. Er wohnte auch nicht im Haus beim Vater, sondern er hatte da bei den Knechten seine ganz eigene Unterkunft. Und er wollte damit auch dem Vater gegenüber seine Einsicht und Demut signalisieren, guck mal, ich weiß ja, ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen, mach mich doch zu einem deiner Tagelöhner, dann ist gut. So könnte es sein. Das könnten seine Überlegungen sein, sie könnten auch anders sein. Aber für mich ist das sehr offensichtlich. Und er ist völlig überrascht. Er hat sich ja alles schon zurechtgelegt und er sagt genau den Satz, den er sich zurechtgelegt hat. Warum hat er sich diesen Satz zurechtgelegt? Er kommt aber gar nicht mehr weiter, mach mich zu einem deiner Tagelöhner, weil der Vater, als er ihn sieht, ihm entgegenrennt, was im Orient absolut untypisch ist, ihm entgegenrennt und ihn im Hals fällt und ihn küsst. Und der Vater lässt den Sohn auch gar nicht ausreden, als der ansetzt, ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen, fällt ihm der Vater ins Wort und sagt, spricht zum Sklaven, bringt schnell das beste Gewand heraus, zieht es ihm an, tut einen Ring an seine Hand, Sandalen an seine Füße, bringt das gemästete Kalb, schlachtet es und lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden, aber war verloren und ist gefunden worden und sie fingen an, fröhlich zu sein. In dem Gleichnis kommt dreimal das Wort fröhlich vor. Lasst uns essen und fröhlich sein. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Etwas, was man bei vielen Christen vermisst. Sie sind nicht fröhlich. Eigenartig. In diesem Gleichnis geht es auch darum, dass der Vater sagt, lasst uns fröhlich sein. Und dann der ältere Sohn. Sein älterer Sohn aber war auf dem Feld, und als er kam und sich dem Hause näherte, hörte er Musik und Reigen. Und er rief einen der Diener herbei und erkundigte sich, was das sei. Der aber sprach zu ihm, dein Bruder ist gekommen, und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wiedererhalten hat. Der aber wurde zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater aber ging hinaus und redete zu ihm. Er aber antwortete und sprach zu dem Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir und niemals habe ich ein Gebot von dir übertreten und mir hast du niemals ein Böckchen gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen wäre. Fröhlich wollte er sein, war es aber nie. Was hatte er sich vorgestellt? Wie sieht ein glückliches Leben aus? Fröhlich war es wohl nicht, das Leben, das er gelebt hat. Ich wollte fröhlich sein. Da aber dieser dein Sohn gekommen ist, der deine Habe mit Huren durchgebracht hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm, Kind, du bist alle Zeit bei mir. Und alles, was mein ist, ist dein. Aber man muss doch jetzt fröhlich sein und sich freuen, denn dieser dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden und verloren und ist gefunden worden. Wir sehen, beide Brüder waren auf sich selbst fixiert. Mit dem Vater und seinen Zielen haben sie sich offensichtlich nicht sehr beschäftigt. Mit ihrer Lebensführung, mit ihrem Lebensentwurf, wie sie sich vorgestellt haben, wie ihr Leben zu laufen hat und wie sie ein glückliches Leben führen können. Der jüngere Sohn, der hatte kein glückliches Leben. Nicht vorher, nicht in der Fremde und wie es dann später aussah, das lässt das Gleichnis offen. Der Ältere offensichtlich auch nicht. So, bei beiden ist es so, materieller Besitz war ihnen sehr wichtig. Also das heißt, die Gabe war ihnen wichtiger als der Geber. Für den jüngeren Sohn, Vater, gib mir mein Erbe. Die Gabe war wichtiger als der Vater, als der Geber. Für die Freiheit war der jüngere Sohn bereit, sich von seinem Vater und von seinem Bruder abzuwenden. Aber für die Freiheit hat er natürlich Geld gebraucht. So der materielle Besitz war der Schlüssel für seine Freiheit. Und für diese Freiheit war er bereit, sich von Vater und Bruder zu verabschieden. Materieller Gewinn war ihm wichtiger als die Familie. Der ältere Bruder, der war so zornig, dass der Jüngere das ganze Erbe verprasst hat, durchgebracht hat, in Saus und Braus. Und dann wird ihm noch bei seiner Rückkehr ein großes Fest gegeben, nach diesem liederlichen Auftritt von ihm. Und für den älteren Bruder war der materielle Verlust schlimmer als der Verlust des Bruders. Hammermäßig. Natürlich kann man jetzt fragen, wer bist du in diesem Gleichnis? Der sogenannte verlorene Sohn, eigentlich sind sie beide verloren, also der hier genannte verlorene Sohn. Wir sind ja Söhne und bleiben Söhne oder Töchter unserer Eltern, und wenn du ein Kind Gottes bist, dann bist du ein Kind Gottes und dann bleibst du ein Kind Gottes, außer du sagst dich bewusst von Jesus los. Dann, wenn du dich abwendest von Jesus und ihn aus deinem Leben vertreibst, dann wird auch der Herr dir diese Freiheit erlauben. Beide sind also Söhne. Juristisch und biologisch bin auch ich immer ein Kind meines Vaters. Der ältere Sohn, der wollen wir nicht sein, der ältere Sohn. Der zeigt keine Einsicht, keine Umkehr, keine Liebe gegenüber dem Bruder und dem Vater. Der verlorene Sohn hoffen wir, dass wir nicht sind. Wir sind ja bereits umgekehrt, deswegen sitzen wir heute Morgen im Gottesdienst und hören uns eine Predigt an und singen gemeinsam Lieder. Wir haben uns also in das Haus des Vaters begeben, haben Gott als unseren Gott und Jesus als unseren Herrn und Erlöser erkannt und angenommen. Wir sind also demnach nicht verloren. Nun, wer sind wir also in diesem Gleichnis? Beziehungsweise wozu ist dieses Gleichnis da? Jesus hat dieses Gleichnis auch aus dem Grund erzählt, es ist ja immer so bei den Gleichnissen, wir identifizieren uns mit irgendeiner Person in diesem Gleichnis. Gebet von Pharisäer und Zöllner. Der Pharisäer, der sagt, Herr, du weißt, wie gerecht ich bin und ja, sieh mich an und bin nicht so wie dieser Zöllner hier. Und wir wissen sofort, mit wem wir uns da identifizieren. Und bei diesem Gleichnis, mit wem identifizieren wir uns? Das Ziel von diesem Gleichnis ist eigentlich, dass wir uns mit dem Vater identifizieren. Weder mit dem verlorenen Sohn noch mit dem älteren Sohn. Wir sollten uns mit dem Vater identifizieren. Das ist das Ziel von diesem Gleichnis. Die Motive und Ziele der beiden Söhne. Der jüngere Sohn zeigt also eine offene Auflehnung gegen den Vater, gegen damals gebräuchliche Denkmuster, Sitten von Gesellschaft und Familie. Also ein christlicher Autor, von dem ich gelesen habe, der 15 Jahre im Orient gelebt hat, der beschreibt das folgendermaßen, er sagte, damals zu der Zeit, und das kann auch noch heute für manche Stämme und Völker gelten im Nahen Osten, ein Sohn, der zu Lebzeiten sein Erbe einfordert vom Vater, sagt dem Vater, ich wünschte, du wärest tot. Das ist die Botschaft. Das ist also eine solche Unverschämtheit, etwas so Ungehöriges, etwas so Schändliches, dass normalerweise die Sippe dann so einen Sohn entweder vertreiben oder gleich erschlagen würde. Weil das so ungehörig ist, etwas solches zu fordern. Das hat dieser Autor geschrieben, ich habe es nicht nachgeprüft, aber macht für mich irgendwo Sinn. Das war der Respekt gegenüber den Eltern, gegenüber den Alten, gegenüber den Ergrauten und Weisen. Das ist im Orient, aber natürlich in allen Gesellschaften hat das einen sehr hohen Wert. Also hier auf jeden Fall eine offene Auflehnung vom jüngeren Sohn gegen den Vater. Seine Botschaft ist, du bestimmst nicht mehr über mich. Ich will ein Leben in Freiheit. Mein Leben gehört mir und ich will das so leben, wie ich will. und ich weiß besser, was gut für mich ist. Dazu muss ich aber weg von euch. Ich brauche eure Liebe nicht, ist die Botschaft an den Vater und an den Bruder. Und an den Vater, ich brauche keine Liebe, ich weiß einen besseren Ort, um Liebe zu finden. Sein Verständnis von Freiheit, ich kann tun und lassen, was ich will. Der ältere Sohn, der hat eine verborgene Auflehnung gegen den Vater. Er zwingt sich mühsam unter die damaligen Sitten, er will gegen den Vater nicht aufbegehren, er will nicht in offene Rebellion geraten, so er legt sich eine gesetzliche Haltung zu, wo er sagt, ich muss einfach nur alles befolgen, was der Vater mir sagt, alle Gesetze und Regeln, und dann ist alles in Ordnung. Dann ist alles gut. Wenn ich meine Pflichten und Ordnungen erfülle, dann bin ich für den Vater liebenswert. So eine Haltung kann ein Christ auch annehmen, wenn ich alle Gebote halte, die 10 Gebote und was mir sonst noch einfällt, wenn ich das tue, dann bin ich für den Vater angenehm und liebenswert. Und natürlich ist dann der Umkehrschluss, ich verdiene Belohnung und Liebe, weil ich gut und redlich bin. Und die anderen, die Sünder und Zöllner, die sind nicht gut und redlich. Die sollen mal gucken, wo sie bleiben. Ja, die kriegen auch nicht die Liebe Gottes und die Gunst Gottes. Die Gunst Gottes ist für denen, die gut und redlich sind und brav sind. Ja. Wir denken immer noch dran, Jesus spricht hier zu den Schriftgelehrten und Pharisäern. Ihr Gottesbild führt er ihnen an diesem Tag vor Augen. So seht ihr Gott. Und deswegen seid ihr so, wie ihr seid. Für die Sünder und Zöllner hatten die kein Gramm Liebe, kein Gramm Sympathie. Von denen musste man sich fernhalten, damit man sich nicht verunreinigt. Aus dieser verborgenen Auflehnung wird schließlich eine offene Auflehnung, als der jüngere Sohn zurückkehrt und der ältere Sohn zornig wird, weil jetzt auch noch ein Fest gegeben wird. Und der Vater bittet ihn ins Haus und der ältere Sohn lehnt ab. Er wird zornig gegenüber dem Vater. Offene Rebellion. Also das, was die ganze Zeit in seinem Herzen geschlummert hat, in diesem Augenblick bricht es auf. Und wir sehen seinen Charakter, er ist ein Sklave. Rechtlos in seinen Augen, er kann ja nicht mal ein Böckchen essen mit seinen Freunden. Nicht mal dieses Recht hat er, ein kleines Tier zu schlachten in seinen Augen. Also rechtlos, freudlos, leidenschaftslos, er erfüllt seine Pflicht. Er ist ziellos, er weiß eigentlich, wahrscheinlich wartet er drauf, bis der Vater stirbt, damit er endlich sein Erbe antreten kann. Also er ist keinen Deut besser als der jüngere Sohn, der sich das Erbe auszahlen lässt. Der ältere Sohn hat halt etwas mehr Anstand und Selbstdisziplin, vielleicht. Beide Söhne erkennen nicht, dass sie geistlich verloren sind. Das ist die Tragödie in dieser Geschichte. Oft ist es so bei denen, die verloren sind, sie erkennen nicht, dass sie verloren sind. Oder die, die Irrwege gehen, sie erkennen nicht, dass sie Irrwege gehen. Deswegen muss ja der Herr zu uns reden durch sein Wort, um uns einen Spiegel vorzuhalten, damit wir sehen, betrifft das mich? Der jüngere Sohn kehrt nur um, weil ihm der Magen knurrt. So, das ist seine erste Überlegung. Wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Überfluss an Brot? Ich aber komme hier um vor Hunger. Das war also keine tiefe geistliche Einsicht, liebe Zeit. Ich habe mich vom Vater entfernt. Das war ja furchtbar, was ich da angerichtet habe. Und ich muss doch zurückkehren zu meinem Vater, der die Liebe in Person ist. Nee, der Magen ist der Auslöser. Deswegen kehrt er um. Also von daher, ob er wirklich umgekehrt ist in seinem Herzen, stelle ich in Frage. Ist für mich nicht erkennbar. Der ältere Sohn, der sieht gar keine Notwendigkeit, umzukehren. Er hat nie was falsch gemacht. Niemals habe ich ein Gebot von dir übertreten. Okay. Beide sind geliebte Söhne, aber sie fühlen sich nicht geliebt. Wie geht es dir? Weißt du dich geliebt? Liebst du den Vater? Der jüngere Sohn: Du siehst nicht, was ich brauche, deine Liebe engt mich ein. Ich brauche Platz, ich habe eine andere Vorstellung vom Leben. Hier bin ich eingeengt, deine Liebe engt mich ein. Der ältere Sohn: Du siehst nicht, was ich leiste, du liebst mich nicht. Und wir sehen bei beiden eine Haltung von Selbstmitleid und Selbstgerechtigkeit. Und da habe ich mir ein bisschen Gedanken drüber gemacht. Selbstmitleid und Selbstgerechtigkeit führen nicht zur Eigenliebe. Das möchte man ja erstmal so bei erster Überlegung meinen, wenn man eben Selbstmitleid empfindet, dass das den Ursprung hat, dass man sehr in sich selbst verliebt hat und keiner sieht, wie schlecht es mir geht und ja, keiner hat Mitleid mit mir. Deswegen habe ich selber mit mir Mitleid, das ist das Selbstmitleid. Und die Selbstgerechtigkeit, die führen nicht zur Eigenliebe, sondern zur Selbstablehnung. Ich empfinde, dass ich keine Freiheit habe, weil ich keine Freiheit habe, die Botschaft ist für mich, ich werde nicht geliebt. Wenn mich mein Vater wirklich lieben würde, würde er mir die Freiheit geben. Hat er ihm ja gegeben. Er hat ihm die Freiheit gegeben. Und da ging er in die Irre, auf dem Weg der Freiheit. Die Botschaft für ihn ist also, ich bin nicht liebenswert. Und der Ältere: Ich empfinde, dass ich nicht geachtet werde für meine Leistung. Das heißt, wenn ich dafür nicht geachtet werde, dann bin ich nicht liebenswert. Und wer sich selber durch seine eigenen Augen, wer denkt, dass andere ihn als nicht liebenswert empfinden, der sieht sich selbst so, dass er nicht liebenswert ist. Wir projizieren ja unsere Gedanken auf andere Menschen. Wenn du meinst, dass andere Menschen dich nicht als liebenswert erleben und empfinden, dann hat das den Ursprung in deinem eigenen Herzen. Du empfindest dich nicht als liebenswert. Wenn du dich nicht als liebenswert empfindest, dann beginnst du, dich selbst abzulehnen. Wer sich selbst ablehnt, der kann auch andere nicht lieben. Das ist offensichtlich. Und wer auf andere herabblickt, der kann auch keine Liebe empfangen und geben. Wir kommen langsam zum Schluss. Wie sehen oder was sehen die Söhne im Vater? Wer ist der Vater für sie? Wir sehen ja an der Reaktion vom Vater, dass er die Liebe in Person ist. Aber die Söhne sehen nicht die Liebe beim Vater. Der jüngere Sohn, der gar nicht mit der Liebe des Vaters gerechnet hat, der denkt, der Vater ist genauso wie er, der weiß ganz genau, der jüngere Sohn, ich habe Bestrafung verdient, er sieht im Vater den Richter. So, deswegen auch seine elegante Einführung, als er zurückkommt zum Vater: Ich habe gesündigt vor dir und gegen den Himmel, ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen, mach mich zu einem Knecht, so weiter. Er versucht da irgendwo sich einzuschmeicheln, weil für ihn völlig klar ist, der Vater ist ein strenger Richter und er muss ihn jetzt bestrafen. Wenn er aber als verlorener Sohn die Bestrafung vorwegnimmt und sagt, ich sehe es ein, mach du mich zu einem Knecht, bin nicht mehr wert, deinen Sohn zu heißen. Er bestraft sich selbst, weil bestraft muss er ja werden. Mit Gnade rechnet er überhaupt nicht. Das erwartet er nicht vom Vater. Der Vater ist für ihn ein Richter. Der ältere Sohn, er hat eine Welt des Aufrechnens und Abrechnens. Immer habe ich meine Pflicht erfüllt, nie habe ich dafür eine Belohnung erhalten. Und dein Sohn, der das ganze Geld durchgebracht hat, der müsste doch jetzt bestraft werden und du gibst ihm ein Fest. Das ist seine Welt, aufrechnen, abrechnen. Der Vater ist für ihn ein Richter. Und er muss den jüngeren Sohn bestrafen, wenn er gerecht sein will. Beide denken nicht einmal an Liebe oder an die Liebe des Vaters. Der Vater ist die Liebe in Person. Warum haben das die Söhne nicht erkannt? Warum erkennen wir das nicht, dass der Vater die Liebe in Person ist? Inwieweit prägt dein Verhältnis, deine Beziehung zu deinem Vater im Himmel, der die Liebe in Person ist, dein Leben? Deswegen hat Jesus dieses Gleichnis erzählt. Er sagt, liebe Freunde, hallo, schriftgelehrte Pharisäer, der Vater ist ganz anders, als ihr denkt. Welches Bild hast du vom Vater? Das Haus steht für die Liebe des Vaters. Bitte lest es nicht. Ich will zum Schluss kommen. Das Haus. Der jüngere Sohn hat das Haus verlassen. Das Haus steht für die Liebe des Vaters. Wir sind eingeladen. Jesus sagt, wo ich hingehe, da sollt ihr auch hingehen. Ich gehe voraus, um Wohnungen für euch zu bereiten, im Haus meines Vaters. Okay, also Jesus lädt uns ein ins Haus des Vaters. Der jüngere Sohn hat das Haus des Vaters verlassen. Er war dem Haus des Vaters überdrüssig. Der ältere Sohn, als der Vater ihn bittet, will nicht ins Haus des Vaters gehen. Heute, wir feiern zusammen gleich Abendmahl. Lädt der Vater dich ein, ins Haus zu gehen. Das ist die Quintessenz der Botschaft heute. Die Liebe Gottes. Dass wir abkehren von unseren eigenen Vorstellungen, wie Gott ist. Wir legen uns da manchmal ein Bild zurecht, wie Gott ist. Und Jesus löst das hier auf. Und was ist das Ziel? Warum will eigentlich Jesus mit dem Gleichnis, dass wir uns mit dem Vater identifizieren? Wir alle hier sind ja ein bisschen ältere Semester, das darf ich sagen, mit allem Respekt. Ich gehöre ja auch dazu, zu diesem älteren Semester. So, das heißt, unsere Zeit der Kindheit ist schon lange vorbei. Aber auch im Geistlichen sind wir schon lange Nachfolger von Jesus und wir sollten schon längst Väter sein in Christus. Es ist Zeit, aus der Kindheit herauszutreten und Vater zu sein. Deswegen hier ein paar Fragen an euch. Möchte ich nur der oder die sein, dem vergeben wird, oder nicht vielmehr der, der vergibt? Du machst dich auf den Weg und fängst an zu vergeben. Möchte ich nur der sein, dem gegeben wird, oder nicht vielmehr der, der gibt? Möchte ich nur der sein, der Gnade empfängt und nicht vielmehr der, der gnädig ist? Möchte ich nur der sein, der aufgenommen wird, oder möchte ich selbst aufnehmen? Das sehen wir beim Vater. Das Ziel des Vaters, das Ziel des Gleichnisses hier ist, wir sollen seine Erben sein. Jesus möchte, dass wir so sind wie der Vater. Er lädt uns ein in sein Haus und hier zum Abschluss, seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen und wir sind es. Deswegen erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Gott ist die Liebe und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Gott segne euch.